So, was macht Jesus so anders? Was macht ihn so einzigartig? Nun, er selbst behauptet von sich, der einzige Weg zu Gott zu sein. Das heißt in Johannes, Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist, was er sagt, das ist, was er verkündet. Aber behaupten kann man ja vieles. Jedoch Jesus hat es bestätigt. Bestätigt nicht nur in dem, dass er dafür gestorben ist, sondern auch in dem er dafür auferstanden ist. Viele Menschen haben gelitten und damals sind auch mehrere gekreuzigt worden. Aber nur einer ist von den Toten auferstanden. Das heißt, der christliche Glaube steht und fällt auch mit der Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Der Tod Christi am Kreuz zeigt Gottes Willen zu helfen. Die Auferstehung zeigt seine Macht zu helfen. Das Kreuz zeigt und demonstriert Gottes Liebe. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn zu geben, dass er für uns gestorben ist. Aber manchmal, Leute lieben auch und die wollen helfen, aber sie können nicht. Du kennst Situationen, du würdest gerne helfen. Du würdest gerne helfen in der Situation in der Ukraine. Du würdest gerne Leuten helfen, die krank sind. Du würdest gerne was tun, aber wir sind begrenzt. Und Gott demonstriert, dass er nicht nur nett ist, dass er nicht nur liebt, dass er nicht nur helfen möchte, sondern dass er die Macht und die Fähigkeit hat, uns zu helfen, indem Christus von den Toten auferstanden ist. Nun, viele lehnen allein diesen Gedanken ab und sagen, das ist unmöglich, das kann nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht gehen. Aber er ist auferstanden und wir wollen fünf Belege dafür sehen. Und zuerst schauen wir dazu nochmal zurück in Matthäus 27. Wir haben Kapitel 28 schon gelesen, aber in Matthäus 27 wollen wir nochmal die Verse 57 bis 66 lesen. Das ist dann nach der Kreuzigung. Und da heißt es, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leintuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Wir wollen zuerst sehen, geht das? Ja. Die Sicherung des Grabes. Seit den Ereignissen gibt es eine Reihe von Theorien, wie das zustande gekommen sein soll, was mit dem Leib passiert ist. Aber bevor Pilatus den Leichnam überhaupt herausgab, stellte er sicher, dass der auch tatsächlich tot war. Wir lesen dazu in Markus 15, Vers 44 und 45. Pilatus wunderte sich, dass er Jesus schon gestorben sein sollte. Und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Einige haben die Behauptung, dass er nie wirklich komplett gestorben war. Und das kann nicht gewesen sein, weil einmal die Soldaten waren persönlich dafür verantwortlich, wenn der wieder lebt, dann stirbst du. Also sie werden dafür sicherstellen. Und dieser Hauptmann, der ihm das jetzt bestätigt, das war der, der am Kreuz Wache hielt und der ihn dann auch, um sicher zu gehen, dass er wirklich tot war, auch nochmal mit dem Speer durch die Seite gestochen hatte. Und er sagte, ja, ich kann dafür gewähren, er ist definitiv tot. Und danach wurde der Leichnam dann in Leintücher gewickelt, die mit Ölen durchtränkt waren. Wir lesen das in Johannes 19, Vers 40 und ich habe die Beschreibung dort mal gelesen. Also Leute, die sich damit auskennen, sagen, diese Leintücher, die werden dann ganz um den Leichnam rumgewickelt und die waren eben mit diesen Gerüchen und mit diesen Ölen durchtränkt. Und dadurch wog allein dieses Ganze, was um ihn herum gewickelt war, wog ungefähr 35 Kilo. Das heißt, selbst wenn er jetzt leben würde und die tun, was um den ganzen, und es steht explizit um Körper, um Kopf und Leib, ja, und du hast 35 Kilo, nein, nicht rein auf der Nase, aber ne, das ist dicht, da kriegst du keine Luft mehr, also es ist wirklich, wirklich ausgeschlossen. Und so wurde er dann in ein Felsengrab gelegt, ein Stein davor gerollt, sodass man auch später nicht sagen konnte, naja, da sind dann, wenn auch keine Menschen da waren, war ein wildes Tier dort und hat ihn geholt. Ja, es ging nicht, die Tür war verschlossen, dort konnte nichts passieren. Aber nicht nur das, sondern wir haben in unserem Text eben auch gelesen, dass der Hohe Rat dann hinging und das Grab hat versiegeln lassen und mit einer Wache bewachen. Denn, wir hatten das gelesen, Vers 63, dass sie zu Pilatus gehen und sagen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer, so reden sie über Jesus, gesagt hat, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen. Also sie wussten, dass Jesus das angekündigt hatte. Ja, ich werde sterben, ich werde überliefert, ich werde gekreuzigt und ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Und sagen, okay, wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Aber kein noch so großer Widerstand kann Gottes Pläne verhindern. Und Jesus erfüllt seine eigene Prophetie. Wir hatten eben das gelesen, dass die es gesagt haben und gewusst haben, dass Jesus das vorhergesagt hat. Und das hat er zum Beispiel, er hat das mehrfach angekündigt, aber zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 21, dort heißt es, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am 3. Tag auferweckt werden müsse. Das heißt, er hatte das schon wiederholt, angekündigt, vorhergesagt und dieses würde sich jetzt erfüllen. Und das macht Jesus so einzigartig. Einmal, dass er von den Toten auferstanden ist, was selbst von all den Religionsgründern, selbst von den großen Personen der Geschichte, das gibt es nicht, das gibt es kein zweites Mal. Und dass er dieses vorhersagen konnte, dass es angekündigt worden war. Und wir lesen auch in 1. Petrus 1, Vers 11, dann heißt es, sie, das waren die Propheten, sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollte, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugten. Also das heißt, sie hatten diese Ankündigung, sie hatten diese Prophetien, dass er so entstellt wird in seinem Tod, dass ihn Menschen noch nicht mehr erkennen können, aber dass er danach in die Herrlichkeit auffahren wird. Und all diese Beschreibungen, und sie sagten, ja, auf wen kann das zutreffen? Und haben das durchschaut und sagen, nee, auf den kann das nicht sein, der kann das auch nicht sein. Ja? Aber in Christus hat sich das dann erfüllt. Und das kann keiner sonst von sich behaupten, das macht ihn so einzigartig, dass Gott von Anfang an sagt, schon in 1. Mose 3, Vers 15, die erste Ankündigung, der Nachkomme von Eva, irgendwann, irgendeiner der Nachkommen, wovon wir alle abstammen, aber der eine wird den Satan besiegen, ja, und wird der Tod, der durch die Sünde gekommen ist, wieder besiegen und aufheben. Und so war das die ganze Zeit angekündigt. und sagte, hier ist jetzt die Person, die das erfüllt, auf die all dieses hingedeutet hat, wie man auch in der ganzen Leidensgeschichte sehen kann. So, wir sehen einmal, das Grab war gesichert und dennoch ist er auferstanden als Beleg für seine Einzigartigkeit. Und dann sehen wir als nächstes das Zeugnis des leeren Grabes, und zwar in Matthäus 28, die ersten 10 Verse. Und hieß es, aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg, setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie ihr gesagt habt. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell weg von der Gruft mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Erstmal so weit. Am ersten Tag der Woche, unserem Sonntag, kamen dann einige Frauen zum Grab. Und sie rechneten nicht mit einer Auferstehung. Sie haben sich das nicht zurechtgelegt. In der Parallelstelle in Markus 16, Vers 1 heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Das war ihre Absicht. Deswegen kamen sie hin. Das heißt, sie rechneten damit, dass er da ist. Du kaufst kein Öl einzusalben für einen nicht existierenden Leib. Ja? Sie hatten fest damit gerechnet, er müsste da eigentlich noch da sein. Aber wie wir auch am Anfang gehört haben in dem Anspiel, es geschah ein Erdbeben und ein Engel öffnete das Grab. Das wiederum hat keine andere Person von sich behauptet. Und hier wurde es sogar sowohl von Freunden, von Jüngern, von Nachfolgern, als auch von Feinden beobachtet und bestätigt. Aber können die Frauen, wie wir auch gehört haben, können sie sich nicht geirrt haben? Könnte das nicht irgendwie ein Missverständnis gewesen sein in ihrer ganzen Aufregung? Nein. Wir hatten in Matthäus 27, Vers 61 eben gelesen, dass sie dabei waren, als er begraben wurde. Sie waren an dem Grab 2 Tage zuvor gewesen. Sie wussten, wo das war. Darüber hinaus waren ja noch die Wachen dort. Und wie im Anspiel auch gesagt wurde, ja, kein anderes Grab ist hier bewacht. Ja, es muss dieses gewesen sein. Und sie müssen auch, wie Petrus später, sie haben ja in das Grab hineingeschaut, auch die Grabtücher gesehen haben. So heißt es in Johannes 20 über Petrus und Johannes. Da kommt Simon Petrus, der ihm, dem Johannes, folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt, also auf seinem Gesicht war. Nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Das heißt, auch der Beleg, dass jemand dort war, ist dort und ist dort hinterlassen. Und die ganze Behauptung, ja, ist gestohlen worden. Wenn du den stehlen willst, warum wickelst du die Tücher ab? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, und dann sagen Leute, ja, aber wurden Gräber nicht ausgeraubt? Ja, von Königen. Warum? Weil da war Gold und Silber drin. Da waren Wertgegenstände drin. Bei Jesus, wenn überhaupt, das Einzige war das Öl, was sie draufgegossen haben, und das ist in den Leintüchern und die liegen da immer noch. Ja, also diese Erklärung macht absolut gar keinen Sinn. Und zudem sprach dann auch noch der Engel mit ihnen und sagte ihnen, dass sie den Auferstandenen in Galiläa sehen würden. Und dann liefen sie los, um den Jüngern zu berichten, damit auch die sich überzeugen können. Und natürlich heutzutage es würde nichts bringen, hinzugehen. Weil klar, nach 2000 Jahren siehst du nichts mehr. Ja, aber damals schon. Und wie gut dieser Beleg ist, möchte ich mit einem Zitat belegen von einem Thomas Arnold, der ist Professor für Geschichte in Oxford und zitiert das aus Ein Skeptiker kapituliert von Josh McDowell. Und er schreibt: Ich habe viele Jahre lang intensiv die historischen Fakten vergangener Zeiten studiert und dabei gelernt, die alten Schreiber und ihre Beweiskraft zu prüfen. Und ich weiß von keiner Tatsache der menschlichen Geschichte, die durch bessere und vollständigere Beweise jeglicher Art belegt ist, als das große Zeichen, das Gott uns darin gegeben hat, dass Christus gestorben und von den Toten auferstanden ist. So, selbst mit den Belegen, die wir haben, es ist der bestbelegte Fakt der Antike. So ist Jesus einzigartig. Er ist von den Toten auferstanden, aber auch einzigartig in dem, dass er auch nach seinem Tod sich um seine Jünger kümmert. Er lässt die Frau nicht einfach nur zum Grab gehen. Einfach nur sagen, naja, schaut, wie ihr zurechtkommt. Sondern er schickt seinen Engel und lässt mit ihnen reden und sagen, hier ist die Erklärung. Ihr seht dieses und ihr werdet bestimmt geschockt sein. Das ist nicht, was ihr erwartet habt. Aber ich gebe euch genug Offenbarung, damit ihr wisst, wie ihr weiter vorgehen könnt. Wie ihr weiter leben könnt. Und so ist unser Herr. Wir sind ihm nicht egal. Und er gibt nicht immer neue Offenbarung, aber er gibt uns genug in seinem Wort, damit wir auch mit den Herausforderungen unserer Zeit, auch mit den persönlichen Herausforderungen leben können und wissen dürfen, er ist da und er hat einen Plan für uns. Aber auch damit nicht genug. Ich habe eben in Vers 8 aufgehört. Ich lese jetzt noch in Matthäus 28 die Verse 9 und 10. Und dann heißt es, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße, warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Denn die Begegnung mit dem Auferstandenen. Das leere Grab allein könnte unterschiedlich ausgelegt werden. Darum kam Jesus selber auf sie zu und ließ sich von ihnen berühren. Sagen, okay, damit ihr nicht sagen könnt, oh, das war, meine Sinne haben mich in die Irre geführt, ich habe halluziniert oder irgendwas. Sie wollten etwas Greifbares haben und er bietet es ihnen an. Wie später auch Thomas, der auch gezweifelt hatte, und da lesen wir in Johannes 20, dann spricht Jesus zu Thomas, reiche deinen Finger her, siehe meine Hände, reiche deine Hand her, lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ihnen hat er jetzt die Belege gegeben. Er hat gesagt, ich lasse euch das nachprüfen, damit ihr dann mit voller Gewissheit weitergeben und bezeugen könnt, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Für diejenigen, die wie wir das dann nicht mehr nachprüfen können. Und die Reaktion beide Male, bei den Frauen und bei Thomas, war, dass sie Jesus angebetet haben. Du sagst, ja, was ist daran so besonders? Für uns, wir sind es gewohnt, dass Leute gerne den Applaus haben und Huldigung haben und sich feiern lassen. Aber in einer Kultur, wo Gotteslästerung die Todesstrafe nach sich zog, war das nicht so. Und wir lesen das auch später in Offenbarung, wo Johannes dann von einem Engel einige Sachen in der Zukunft gezeigt bekommt und er so überwältigt ist und vor ihm auf die Füße fällt und der Engel sagt, nix da, steh du auf, die Anbetung gebührt Gott allein. Aber hier in beiden Situationen lässt Jesus das zu. Er lässt sich anbeten, zeigt damit, er ist Gott. Paulus bestätigt später in 1. Korinther 15, Vers 8, dass er selber durch die Begegnung mit dem Auferstandenen überzeugt wird. Und ich möchte aus 1. Korinther 15, wir haben davon in der Einleitung schon gehört, ein Stück lesen. 1. Korinther 15. Ich fange in Vers 1 an. Und schreibt Paulus: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr steht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Dann sagt er: Hier ist die Botschaft, die euch rettet. Hier ist die Botschaft, die neues Leben gibt. Hier ist die Botschaft, die Hoffnung gibt. Denn in Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Das ist das Evangelium. Er ist für unsere Sünden gestorben, für unsere Schuld, nicht weil er was verkehrt gemacht hat, nicht weil ein Unrecht begangen wurde, sondern weil er einen Ausweg brauchte, um uns vergeben zu können, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist begraben. Er war wirklich tot. Und er ist am dritten Tag auferstanden. Und Vers 5, dass er Kephas, anderer Name für Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen, also den anderen Jüngern. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen oder gestorben sind. Er sagte, es gab 500 Zeugen auf einmal, die ihn gesehen haben, die das bezeugen können, und die meisten zum Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wurde, lebten noch. Ihr könnt hingehen, ihr könnt nachfragen, sie werden euch das bestätigen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gewissermaßen der Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus sagt, ich habe das nicht geglaubt, ich habe das abgelehnt, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt in Jerusalem war. Ich habe das Ganze mitbekommen, und ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich dachte, das ist Verführung. Ich dachte, das ist falsch. Ich habe der Behauptung geglaubt, dass er gestohlen wurde und all diese anderen Sachen. Bis ich in meinem Wahn, dieses verfolgen zu müssen, dass das eine Irrlehre ist, dass das gefährlich ist, dass das uns von Gott wegbringt, auf dem Weg nach Damaskus war und dieser auferstandene Herr zu mir kam und gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er erkannt hat, oder erst gefragt hat, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ja. Und er gesagt hat, jetzt kann auch ich das bestätigen. Er ist auferstanden, ich habe ihn gesehen, er hat mit mir gesprochen. Und durch diese Begegnung ist er so einzigartig wieder, sonst ist keiner auferstanden, aber auch, wie er die Person verwandelt hat. Wie er die Frauen verwandelt hat. Die jetzt hingehen und den Jüngern bezeugen und sagen, normalerweise sind wir hier nicht die Wortführerin, aber in diesem Fall, wir müssen euch sagen, Jesus ist auferstanden und erlebt. Ja. Hat die Jünger verwandelt, weil die hatten sich in Furcht eingeschlossen und gesagt, ey, wenn die anderen mitbekommen, wie Petrus bei seiner Verleugnung von Jesus, ja, wenn die anderen mitbekommen, dass wir dazugehören, dann werden wir vermutlich das gleiche Schicksal wird uns ereilen, wie es Jesus widerfahren ist. Und dann, nachdem er auferstanden ist und sie ihn erlebt haben, sie ihn gesehen haben, stellen sie sich mitten in die Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde und sagte, ihr habt ihn gekreuzigt und wir sind hier, wir bezeugen, er ist auferstanden, er lebt und ihr habt nichts zu erwidern. Weil ihr könnt hingehen zum Grab, er ist nicht da, wir haben ihn gesehen und wir wissen, euch wird es nicht gefallen, wir wissen, ihr werdet uns verfolgen, wir wissen, ihr seid dagegen, aber wir können nicht anders, als zu bezeugen, er lebt und er hat uns verändert. Und der Hohe Rat ruft sie dann zusammen, kannst du es nachlesen, Apostelgeschichte 4, und redet mit ihnen und sagte, als sie ihre Entschlossenheit hörten, als sie diesen Bericht hörten, dass dieser Petrus, Johannes, jetzt verkündigten, es ist in keinem anderen das Heil, als nur in Jesus Christus. Sie sagten, und wir wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Es gibt keine andere Erklärung für das, wie sie geworden sind, was aus diesen Fischern geworden ist, was aus diesen ungelehrten Leuten ist. Ja, und im Griechischen, sie stellen sie vor und sagen, das sind Agrammatika Idiotes. Also keine Grammatik, Idioten. Ja, so bezeichnen sie die Fischer und sagen, die haben von nichts eine Ahnung, aber wir können nichts erwidern. Wir haben keine Argumente gegen sie. Weil sie nicht nur mit ihren Worten, sondern mit ihrem Leben, mit ihrer Freimütigkeit, mit der Veränderung in ihnen bezeugen können, etwas hat sie verändert. Und diese Veränderung braucht eine Ursache. Und diese Ursache ist die Auferstehung von Jesus Christus. Und wir können viertens auch sehen, andere Erklärungen sind unzureichend. Weil, was will man dagegen sagen? Und wir lesen weiter die Verse 11 bis 15 in Matthäus 28. Während sie, das sind jetzt die Frauen, aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Matthäus greift hier die Vorwürfe, greift hier die Erklärung der Gegenseite auf, die von dem Rat und von den Soldaten verbreitet wurde. Denn der wahre Glaube muss sich nie vor der Prüfung der historischen Tatsachen fürchten. Das ist, was die anderen sagen. Es gibt eine bessere Erklärung als ihre Erklärung. Und deswegen habe ich kein Problem, das aufzuschreiben. Wenn es nicht so wäre, ja, wenn du etwas darlegst, du willst ein Produkt verkaufen, du willst eine Bewerbung schreiben, ja, du machst nicht Werbung mit all dem, was du nicht kannst. Ja, oder wofür du keine Erklärung hast. Oder was das Produkt nicht kann. Oder wo Mängel in der Produktion sind. Das verschweigst du einfach mal, oder? Funktioniert es doch in der Wirtschaft. Okay. Aber Matthäus hier, wo er das schreibt, sagt, okay, das ist, was die anderen sagen, das ist ihr Vorwurf, hier ist die Erklärung dafür. Und wenn man auch dieses rein so liest, er gibt ja noch nicht mal einen Kommentar dazu ab. Aber wenn man das mit ein bisschen Aufmerksamkeit liest, dann sagst du, also die Erklärung macht ja nun gar keinen Sinn. Okay, hast du darauf geachtet? Okay, und sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen den Leib, während wir schliefen. Siehst du darin ein Problem? Wir wissen, es waren die Jünger, während wir geschlafen haben. Also entweder du hast geschlafen oder du hast beobachtet. Beides kannst du nicht haben. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es doch unheimlich schwer zu glauben. Also diese Jünger sollen sich an der Wache vorbeigeschlichen haben, während die schliefen, den Stein so leise beiseite gerollt haben, dass die Wachen nicht wach geworden sind, dann diesen Leib fortgetragen haben und so versteckt haben, dass ganze Garnison von römischen Soldaten und ortskundige jüdische Hohe Rat den nicht finden konnten. Ja, das ist für mich ungefähr so, wie Kinder, die Eltern fragen, hey, weißt du, was mit den Keksen passiert ist? Und Krümel hängen im ganzen Mund rum, so, nö, war es eine Maus? Ja, keine Ahnung. Es kann einfach nicht funktionieren, so wie sie das hier beschrieben haben. Und später, was ich schon angedeutet habe in Apostelgeschichte, bedrohen und verfolgen diese jüdischen Autoritäten die Christen, wo alles, was sie sagen müssten, ist zu sagen, schau mal, hier ist der Leib, was ihr erzählt, ist eine Lüge. Und es hätte niemanden überzeugt. Aber sie sind in der Stadt, sie sind dort und es, alles, was sie sagen können, ist, wir sagen euch, sagt das nicht nochmal. Aber wir müssen, wir haben es bezeugt. Nein, wir verbieten euch das. Und die Jünger sagen dann, ja, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Wir haben ihn gesehen, es ist die Wahrheit. Widerlegt es doch sonst. Und sie können es nicht. Aber auch hier zeigt sich, dass Gott weiß, was passiert und es zum gewissen Grad zulässt, auch dass Leute sich gegen die Wahrheit entscheiden. Dass sie gegen all diese Fakten trotzdem weiter einer Lüge folgen. Aber wir dürfen auch wissen, die Wahrheit kommt früher oder später ans Licht. Aber wir sind dafür verantwortlich, was wir mit Gottes Offenbarung machen. Er hat es mal gesagt, sie haben eine andere Behauptung da reingestellt. Ja, aber es wurde offensichtlich und es wurde in der Stadt verkündigt. Jesus ist auferstanden und er lebt und die Zeugen bezeugen ihn und sagen, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst. Ja. Und Gott hat es nicht einfach nur aufschreiben lassen, damit wir intellektuell zustimmen. Sondern hat das aufschreiben lassen, damit wir uns prüfen, habe ich seine Wahrheit angenommen? Oder lebe ich für etwas ganz anderes? Und so ist Jesus auch in diesem Sinne einzigartig, dass er sich prüfen lässt und dass es Sinn macht und dass er uns herausfordert. Er sagt, an mir entscheidet es sich. Ob du einigen ihre Entdeckung abnimmst oder nicht, das ändert dein Leben nicht. Ja? Und das ändert nicht deine Beziehung zu diesen Personen. Aber an dem Glauben an Christus entscheidet sich unsere Ewigkeit. Und dann tun die Jünger das, wozu sie Jesus hier aufgefordert hatte. Sie gehen nach Galiläa und das lesen wir in den verbleibenden Versen 16 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir sehen hier auch noch den Auftrag Jesu an seine Jünger. Die Jünger sehen Jesus dann in Galiläa und Vers 17, wir haben es gelesen, ja, sie sahen ihn, warfen sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Immer noch. Ja, obwohl sie ihn schon mehrfach gesehen hatten und er berichtet das wieder, einfach ehrlich, sagten, ja, Zweifel waren noch da. Und was macht Jesus? Er gibt ihnen diesen Auftrag. Er gibt nicht weitere Argumente, sondern den Auftrag macht alle Nationen zu Jüngern. Ich brauche nochmal weiter. Letztendliche Gewissheit kommt nicht von theologischen Argumenten, sondern vom praktischen Gehorsam. Sie hatten die Belege, sie hatten den Bericht, du hast den Bericht. Aber wenn wir uns zurücksetzen und sagen, okay, ich lese das und ich lese die gegenüberliegende Darstellung und ich lese, tu aber nichts davon, du wirst nie Gewissheit haben. Sondern die schlussendliche Bestätigung kommt darin, dass ich das umsetze, was er sagt. Okay? Und das sagt Jesus immer wieder, hierin werdet ihr es erkennen, wenn ihr meine Gebote haltet. So, wenn du sagst, Ich bin vielleicht auch wie die Jünger dort. Ich habe noch meine Zweifel. Und sagen, nimm ihn beim Wort. Nimm Jesus beim Wort. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe den Bericht gehört, er ist gestorben, er ist auferstanden. Wenn das wahr ist, dann möchte er mir vergeben. Und ich setze mein Vertrauen in Jesus Christus. Und ich lebe nach dem, was er mir in seinem Wort gesagt hat. Und dann bestätigt er diese Veränderung. Dann bestätigt er, dass einmal sein Geist bezeugt mit unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Er bestätigt das durch das Wirken des Geistes in dir. Was macht dieser Geist? Er bewirkt die Frucht des Geistes. Was sind diese? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Klingt gar nicht so schlecht, oder? Dann sagte, das ist, was der Geist in dir bewirken wird. Und diesen Geist bekommt man, wenn man Jesus Christus als Heiland annimmt. Jeder. Ja, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Und der bewirkt es dann. Und Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Sieht man diese Früchte, sieht man diese Veränderung? Bei den Jüngern waren sie deutlich. Die waren nicht immer die Heiligen gewesen. Das waren gewöhnliche Leute. Matthäus, der dieses hier geschrieben hat, war Zöllner gewesen. Die Leute konnten ihn nicht ausstehen. Warum? Weil die Zöllner ständig betrogen haben. Ja? Er war so, er steht dazu. Er sagt, hier ist es verändert. Und jetzt liste ich sogar auf, was die anderen als Gegenargumente haben, um zu sagen, ich sage die Wahrheit. Und sie haben ihr Leben dafür investiert. Offensichtlich hat es funktioniert, denn die Jünger sind in alle Welt gegangen und haben das Evangelium verkündigt. Und dies ist ein weiteres Argument, denn die Jünger wurden von verängstigten Leugnern zu mutigen Verkündigern. Ihr Leben wurde verändert. Und die Veränderung war nicht nur in ihnen, sondern auch in der Kultur. Vorher haben sie sich als Juden immer im Tempel getroffen, am Sabbat. Jetzt trafen sie sich in der Gemeinde am Sonntag. Sagst du, naja, haben sich einfach an. Ja, aber das macht man ja nicht einfach so. Zumal dieses eine Gewohnheit war seit 1500 Jahren. Ja. Und jetzt plötzlich verändert man das? Und wenn man noch drüber nachdenkt, das hat ja auch Folgen. Okay? Alle anderen haben am Sabbat frei, aber du willst dich am Sonntag treffen, weil es ein Gedenken ist an die Auferstehung des Herrn am ersten Tag der Woche. Ja, aber das war für die ein ganz normaler Arbeitstag. Das heißt, du musst dich entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit treffen. Das war nicht einfach aus Bequemlichkeit. Ja, aber es war diese Überzeugung, und die sich dann nicht nur persönlich bei ihnen durchgesetzt hat, sondern in der Gesellschaft. Und sie selber geben an, die Auferstehung hat sie dermaßen überzeugt, dass sie für diese Botschaft ihr Leben gaben. Und nach den Berichten von den Aposteln ist nur Johannes eines natürlichen Todes gestorben. Alle anderen sind, und auch er wurde ins Exil geschickt, alle anderen sind für ihr Glaubensbekenntnis hingerichtet worden. Und das ist ganz wichtig, denn wenn sie sich die Auferstehung ausgedacht hätten, dann würden sie nicht ihr Leben dafür geben. Ja, Leute geben ihr Leben für Sachen, die nicht wahr sind. Das stimmt. Aber nicht, wenn du sie dir selber ausgedacht hast. Ja, und dann jemand sagt, wenn du weiter darauf bestehst, bringe ich dich um. Und sie sagen, naja, wenn ich es mir ausgedacht habe, dann sage ich, naja, okay, daran halte ich nicht so ganz fest. Aber sie wussten es und sagten, wir müssen es bezeugen. Und so gibt der auferstandene Herr eine neue Perspektive und einen neuen Sinn fürs Leben. Ich sende euch jetzt hin und ich möchte, dass ihr Menschenfischer werdet. Ich möchte, dass ihr hingeht und alle Nationen zu Jüngern macht. Und dass ihr sie alles lehrt, was ich euch gegeben habe. Dass das, was ihr von mir gelernt habt, dass ihr das weitertragt. Euer Sinn besteht jetzt nicht einfach nur darin, Familie zu haben, Familie zu ernähren und dann zu hoffen, dass irgendwann, wenn ihr nicht mehr könnt, dass die Kinder dann für euch sorgen, bis ihr sterbt. Ich habe einen Auftrag für euch. Und wenn ihr, wo ihr diesen erfüllt, wird Jahrtausende später noch von euch erzählt werden, wie Gott euch gebraucht hat. Und Gott möchte, dass dieses weitergeführt wird. Und das sehen wir auch daran, dass in diesem Missionsauftrag, den wir hier am Ende haben, ja, wo er am Ende sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, das ist noch nicht gekommen, das heißt, es gilt noch weiterhin. Und so möchte er auch dich und mich gebrauchen, dass wir diese Absicht haben, dass wir eine Erfüllung haben. Hast du diese Auferstehungshoffnung? Wenn nicht, ist es seine Absicht, dass du dem Auferstandenen begegnest. Dass du erfährst, ja, Jesus lebt. Und er verändert mich. Wenn du eingesehen hast und sagst, ich weiß, ich bin schuldig vor Gott und ich setze mein Vertrauen in Christus, dann kannst auch du diese Hoffnung haben. Und wenn du ihn kennst, dann gilt auch dir der Auftrag, mach alle Nationen zu Jüngern. Wo du ihn begegnest, sei es der Nachbar, sei es Verwandte, sei es Freunde, wer auch immer. Ja, es wird immer Fragen geben, die wir nicht alles erklären können. Aber wir können das umsetzen, was Gott uns offenbart hat. Und während wir das tun, erleben wir seine Zusage. Er ist bei uns alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus hat nicht versprochen, dass das Leben leicht wird. Aber er hat zugesagt, dass er bei uns sein wird und dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist, was ihn so einzigartig macht. Erlebst du das? Wenn du es noch nicht erlebt hast, du kannst es erleben. Es gibt keine weitere Bedingung, als an ihn zu glauben. Ihm, dessen Belege wir gelesen haben, ihm, der dich so sehr liebt, dass er für deine Sünde gestorben ist, und der zeigt, dass er helfen kann, indem er als einziger der ganzen Menschheit von den Toten auferstanden ist, aufgefahren ist zum Vater, dort sitzt, dort lebt, sich für uns einsetzt und die Garantie gibt, dass wir bei ihm sein werden und dass bis wir dort sind, er bei uns und durch den Heiligen Geist sogar in uns sein wird. Das ist unsere Hoffnung. Dazu musste Christus sterben und dazu ist er auferstanden. Und das ist die Botschaft von Ostern. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass unser Glaube nicht ein blinder Glaube ist. Nicht einfach, ich hoffe das und keine Ahnung, sondern du hast Belege geliefert. Du hast gezeigt, dass du anders bist als andere Religionen, als andere Glaubensgründer. Als Philosophien. Du bist der, der den Tod besiegt hat. Du bist der, der uns Hoffnung gibt, der uns Sinn, der uns Perspektive gibt, der uns einen Auftrag gibt, dass du uns gebrauchen möchtest, damit andere hören, dass ihr Leben nicht sinnlos ist, sondern dass es eine Hoffnung gibt, das Leben, dass es ewiges Leben gibt und dass das Leben hier verändert werden kann, egal wie es vorher war. Egal wie hoffnungslos wir zwischendurch waren. Aber dass du es veränderst, wenn wir auf dich blicken und wenn wir Christus als Heiland annehmen und uns von ihm verändern lassen, dann wirkst du in uns das Wirken deines Geistes. Dafür danken wir dir, wir beten dich an und danken dir, dass wir heute erinnern dürfen. Du lebst, Christus ist auferstanden. Wir haben eine Hoffnung, nicht nur eine Hoffnung, dass es irgendwann wieder ein bisschen besser wird, sondern eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Eine Hoffnung, die sagt, Gott ist, wenn ich sein Kind bin, ist immer bei mir und eines Tages bin ich bei ihm. Wir loben und preisen dich dafür und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der diese Hoffnung noch nicht hat, dass sie diese Hoffnung annehmen, dass sie Christus annehmen und dass sie noch weiter Fragen stellen werden, damit auch sie überzeugt werden, wie Matthäus überzeugt worden ist, müssen nicht mehr zweifeln, sondern sagen, ja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Jesu Namen.